willkommen zu einer neuen Folge des philosophischen Frühschoppens, dem erleuchteten Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Wissenschaft eine neue Religion ist. Mit dieser Frage sind wir in berühmter Gesellschaft. So hatte etwa der 2008 verstorbene und am MIT lehrende Technik- und Gesellschaftskritiker Josef Weizenbaum einige interessante Aussagen getroffen. Bevor wir uns aber überlegen, ob die Menschheit nun die Wissenschaft zum neuen goldenen Kalb auserkoren hat, um das sie tanzt, schauen wir einmal genauer hin. Wir überprüfen, ob der wissenschaftliche Diskurs überhaupt geführt wird. Beginnen wir zur Einführung in das Thema mit dem klassischen Karriereweg eines akademischen Wissenschaftlers. Das kleine Attribut akademisch hat eine sehr gewichtige Bedeutung. Denn um Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft sein zu können, muss mindestens ein akademischer Titel vorhanden sein. Kluge und innovative Tüftler ohne Ingenieurtitel bzw. ohne einen Abschluss als Master werden oft abwertend als Bastler betitelt. Das Wort Erfinder ist in unserer heutigen, schön neuen Welt aus der Mode gekommen. Der einzige Antrieb eines Forschers sollte die pure Neugier sein. Wie also kommt man in die akademische Welt hinein? Um studieren zu können, wird zuerst eine Zugangsvoraussetzung benötigt. Üblicherweise ist das auf dem ersten Bildungsweg das Abitur. Wer vorher eine Berufsausbildung abgeschlossen hat, kann ein einjähriges Fachabitur absolvieren, um so die Erlaubnis zu erhalten, eine Hochschule zu besuchen. Danach geht es mit dem Bachelor los, der mit 6 Semestern in 3 Jahren erlangt werden sollte. Der Bachelor mündet oft direkt in einen weiteren Abschluss, der mit 4 Semestern nach 2 zusätzlichen Jahren den Titel Master mit sich bringt. Dann sind auch schon mindestens 5 Jahre ins Land gezogen, falls alles nach Plan verlaufen ist. Viele benötigen für dieses Ziel durchaus ein wenig länger. Wer möchte, kann noch einen weiteren Masterabschluss erlangen oder direkt in ein Doktorat übergehen. Für die meisten Menschen vergehen dann mindestens weitere 5 Jahre, bis man sich mit den begehrten Buchstaben DR schmücken darf. Wer dann bisher nicht genug hat, kann eine Habilitation anstreben. Das ist die höchstmögliche Hochschulprüfung und bescheinigt eine Lehrbefähigung in einem wissenschaftlichen Fach. Wer seine Habilitation erfolgreich erhalten hat, kann von einer Universität zum Professor berufen werden. Im Status eines Professors hat man die Verantwortung für die Forschung und Lehre seines Fachgebietes an der Universität, an die man berufen ist. Für promovierte Akademiker, also alle, die sich Doktor nennen dürfen, gibt es auch die Möglichkeit, ohne Habilitation als Juniorprofessor an einem bestehenden Lehrstuhl berufen zu werden. Ein großer Teil der Leute, die den kompletten akademischen Werdegang bis zu einer Professur hinter sich gebracht haben, hat diese Zeit durchgehend an verschiedenen Hochschulen und Universitäten verbracht. Vielfach wurde diese Zeit auch mit längeren Auslandsstudien bereichert und die gesamte Leistung ist durchaus anerkennenswert. Dennoch lässt ein solcher Lebenslauf Raum für Kritik. Die akademische Welt betrachtet sehr viele Dinge auf eine sehr theoretische, intellektuelle Weise. Und oft fehlt das Verständnis für die pragmatischen Probleme der Menschen. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man kaum mit den realen Widrigkeiten des Lebens konfrontiert wird. Deswegen plädiere ich dafür, dass zwischen dem allgemeinen Schulabschluss und dem Beginn einer akademischen Ausbildung eine reguläre Berufsausbildung, die gern verkürzt sein darf, absolviert werden muss. Denn wie sonst lässt sich die Kritik Heideggers in seiner Vorlesung von 1951, Was heißt Denken, an der Wissenschaft verstehen. Denn unversehens geben wir alles preis. Sobald uns die Wissenschaften der Physik, Psychologie, Physiologie samt der wissenschaftlichen Philosophie mit dem ganzen Aufwand ihrer Belege und Beweise erklären, dass wir doch eigentlich keinen Baum wahrnehmen, sondern in Wirklichkeit eine Lehre, in die spärlich hier und da elektrische Ladungen eingestreut sind, die mit großer Geschwindigkeit hin und her sausen. Es genügt nicht, dass wir nur für die gleichsam wissenschaftlichen, unbewachten Augenblicke zugeben, wir stünden natürlich einem blühenden Baum gegenüber um dann im nächsten Augenblick ebenso selbstverständlich zu versichern, dass jene Meinung natürlich nur eine naive, weil vorwissenschaftliche Auffassung der Gegenstände kennzeichne. Mit dieser Versicherung haben wir jedoch etwas zugestanden, dessen Tragweite wir kaum beachten. Nämlich dies, dass eigentlich die genannten Wissenschaften darüber befinden, was an dem blühenden Baum als Wirklichkeit gelten dürfe und was nicht. Woher nehmen die Wissenschaften denn, deren Herkunft ihres eigenen Wesens dunkel bleiben muss, die Befugnis zu solchen Urteilen? Woher nehmen die Wissenschaften das Recht, den Standort des Menschen zu bestimmen und sich als den Maßstab solcher Bestimmungen anzusetzen? Aber nicht nur Heidegger kritisierte die akademische Welt. In Heinrich Heines 1826 veröffentlichter Harzreise finden sich einige scharfe Bemerkungen über die Universität zu Göttingen, die Heine als verstaubt und rückständig kritisiert. Gleich der Pyramiden Ägyptens, nur dass in diesen Universitätspyramiden keine Weisheit verborgen ist. Man wird in der akademischen Welt, ebenso wie in jedem anderen System, nur nach oben gespült, wenn man sich entsprechend bei den Akteuren ordentlich durch Konformität angebiedert hat. Freigeister und neugierige Menschen, die ausschließlich an einem Thema interessiert sind und sich wenig um das Drumherum kümmern, werden im wissenschaftlichen Betrieb nicht viel Beachtung finden. An den Hochschulen und Universitäten geht es nicht um das Erlangen von Wissen, auch wenn das stetig mantraartig Außenstehenden suggeriert wird. Vielmehr ist man damit beschäftigt, das eigene aufgeblasene Ego zur Schau zu stellen. Forschung und Lehre werden sehr stark von der Industrie beeinflusst, damit diese ihre schlechten oder nutzlosen Produkte und Dienstleistungen durch einen wissenschaftlichen Anstrich besser unter die Leute bringen kann. Das gelingt, indem man Forschungsgelder aus der Privatwirtschaft für Studien freigibt, deren Ergebnisse dem Initiator zugutekommen. Für unabhängige, ergebnisoffene Studien sind Finanzierungen zu bewerkstelligen, die abseits des Interesses der Industrie liegen. Falls unerwarteterweise doch einmal eine Finanzierung eines unerwünschten Themas zustande kommt, scheitert es oft bei der Veröffentlichung der Ergebnisse. Denn die Art und Weise, wie der wissenschaftliche Betrieb die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse organisiert, ist eigentlich skandalös. Um in der akademischen Welt Beachtung zu finden, ist es wichtig, viele Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Ein optimales Ranking in den oberen Listenplätzen erlangt man durch möglichst viele Publikationen, die sogenannten Paper. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Qualität der Veröffentlichung. Als Faustregel gilt, häufige Zitierung einer Publikation steht für deren Relevanz. Damit ein Professor seine Stelle an der Universität rechtfertigt, benötigt er also möglichst viele Veröffentlichungen, die häufig zitiert werden. Wenn man sich überlegt, dass ernsthafte Forschung an einem Thema durchaus viele Monate in Anspruch nimmt, ist die Menge der von der Universität erwünschten Publikationen nicht leistbar. Die Lösung dieses Problems ist recht einfach. Als Professor bindet man seine Doktoranden, die man bei ihren Forschungen betreut, tatkräftig in den Prozess des Veröffentlichens mit ein. Natürlich steht auf den Publikationen der wissenschaftlichen Mitarbeiter auch jedes Mal der Name des Doktorvaters. Das häufige Zitieren wird über Seilschaften organisiert. Es kann sich jeder selbst ausmalen, welche Qualität der enorme Output an wissenschaftlichen Arbeiten hat. Es geht mehr um Masse als um Klasse. Diese Tatsachen sind aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Der blinde Peer-Review-Prozess sorgt nicht wirklich für Qualität, wenn man weiß, wie das Veröffentlichen funktioniert. Die großen Journale, in denen man seine Forschungsergebnisse veröffentlichen kann, gehören bekannten Verlagen wie Springer, Elsevier und so weiter. Nach der Einreichung der Publikation beginnt der Peer-Review-Prozess. Meist handelt es sich bei der Rückmeldung um formale Anmerkungen zu Zitaten oder Formalitäten im Layout. Sobald das Paper dann komplett akzeptiert wurde, kommt eine Zahlungsaufforderung von mehreren hundert Euro ins Haus. Die Veröffentlichung kommt nur dann zustande, wenn der Betrag durch die Universität beglichen wurde. Natürlich gehen sämtliche Rechte der Publikation an den Verlag über. Das bedeutet wiederum, dass die Universität die Publikation vom Verlag kaufen muss, um sie in die eigene Bibliothek zu stellen. Oft werden die Publikationen noch in jährlich stattfindenden Konferenzen vorgestellt. Die Austragungsorte der Konferenzen sind vornehmlich ansprechende Reiseziele. Da geht es dann auch auf Universitätskosten hin. Schließlich braucht man nach harter Arbeit auch das richtige Ambiente, um für die nächste Studie ausreichend gewappnet zu sein. Die Verlage rechtfertigen ihren Geschäftsmodellen mit dem Argument, sie stellen ja die Plattform für den wissenschaftlichen Diskurs bereit. Also die Webseite mit der Paywall für die Publikation und das Peer Review, welches ehrenamtlich von anderen Wissenschaftlern übernommen wird. Dabei handelt es sich nicht selten um Doktoranden, denen diese Aufgabe zuteil wird. Der Forschungsbetrieb hat schon lange nichts mehr mit der Aussage aus Goethes Faust, ich möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, zu tun. Da muss man sich kaum noch wundern, wieso Josef Weizenbaum die Wissenschaft als neue Religion bezeichnet hat. In einem seiner Vorträge aus dem Jahr 1990 im Industrieclub Düsseldorf äußerte er sich wie folgt. Eins ist aber ganz sicher. Die Naturwissenschaft ist die heute nachhaltig vorherrschende Weltreligion. Es gibt Novizen, das sind zum Beispiel die Studenten. Es gibt Priester und Bischöfe, sogar Kardinäle, die Nobelpreisträger. Ob es einen Papst gibt oder nicht, kann bestritten werden. Es gibt Kirchen, ja sogar Kathedralen. Ich behaupte, die berühmten technischen Universitäten, darunter das Massachusetts Institute of Technology, MIT, wissenschaftliche Kathedralen sind. Auch die notwendigen Rituale fehlen nicht. Es gibt Sekten, Ketzerei, Exkommunikation und vieles mehr. Das sicherste Zeichen, dass die Naturwissenschaften zu einer Religion, man könnte auch sagen Ideologie geworden ist, ist die Wissenschaftsgläubigkeit der meisten modernen Menschen. Sie unterscheidet sich kaum noch von der heute noch anzutreffenden Religionsgläubigkeit. Das deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen als Doktorand an einer renommierten Universität. Die Gespräche der Doktoranden drehen sich nicht um spannende Fragen der Erkenntnisgewinnung. Vielmehr ist es eine andauernde Litanei darüber, wie sehr die Professoren ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter für eigene Belange ausnutzen. Es geht nicht um Lernen und Verstehen, sondern ausschließlich um stetiges Ja-Sagen und Gehorchen. Regelmäßig trifft man auch auf Doktoranden, die als Vortragende oder Übungsleiter in der Lehre eingesetzt werden. Einige nehmen die Aufgabe voller Herzblut an und knien sich tief in die Thematik hinein. Andere wiederum haben wenig Interesse und fügen sich einfach ihrem Schicksal. Manchmal findet man aber auch ein paar Wichte, die diese Position für ihren Machtmissbrauch gegenüber den wehrlosen Studenten ausleben. Leider hat man in solchen Fällen wenig Möglichkeiten, sich wirkungsvoll zu wehren. So ziemlich alles wird mit dem lapidaren Satz, es gilt die Freiheit der Lehre, abgeschmettert. Selbst wenn man den Beteiligten offensichtliche Fehler nachweist, wird diese Tatsache einfach ignoriert. Das Problematische daran ist, dass oft Studenten durch unfähige Tutoren durch Prüfungen fallen und dann aus dem Studienfach wegen nicht erbrachter Leistungen fliegen. Die einzige Chance, sich gegen einen solchen Habitus zu wehren, wäre der juristische Weg. Aber auch da ist es nicht sicher, ob man zu seinem Recht kommt. Schließlich haben Richter mindestens 6 Jahre Studium hinter sich und stehen der akademischen Welt nicht immer kritisch gegenüber. Deswegen hat sich in mir die Überzeugung manifestiert, dass Menschen, die neugierig sind und nach Wissen streben, an der Universität eine herbe Enttäuschung vorfinden. Trotz dass vielen Menschen Dürrenmatt, die Physiker, bekannt ist, habe ich im akademischen Umfeld noch nie eine Diskussion über Ethik, Moral und Verantwortung erlebt. Die vermeintlichen Wissenschaftler weisen jegliche Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Arbeit ab. Alle Bedenken seien unbegründet, da diese ohnehin nie eintreten würden. Und schon kann man so weitermachen wie bisher und muss nicht fürchten, nächtelang mit schlechtem Gewissen wach zu liegen. Schnell wird noch hinterhergeschoben, dass ohnehin jede Sache auch immer eine Schattenseite habe. Dem gemeinen Arbeiter ist oft nicht klar, dass die an der Universität gewonnenen Erkenntnisse zuallererst in militärische Anwendungen fließen. Erst nachrangig bemüht man sich, um den Anschein der Gemeinnützigkeit zu wahren, um zivile Nutzung bzw. Anwendungen. Es hat Gründe, wieso unsere Welt mit Dingen wie Atombomben, Giftgas und Weltraumraketen beglückt wurde. Der Vater der Raketentechnologie, Wernher von Braun, hatte angeblich die Vision, zum Mond zu fliegen. Der Volksmund komplettierte diese Aussage mit, er hat einen kleinen Umweg zum Mond über London genommen. Schließlich begann Wernher von Braun seine Arbeit unter dem Hitler-Regime und entwickelte dort Raketen, um Bomben zu ausgewählten Zielen zu tragen. Anstatt ihn dafür verantwortlich zu machen, verpassten ihm die USA die Leitung der Weltraumbehörde NASA. Das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen, wie Wissenschaftler die Verantwortung für ihr Tun verweigern. Anders kann ich mir zum Beispiel auch nicht die Arbeiten im Forschungsfeld der Genetik erklären, die ich ebenfalls als sehr problematisch erachte. Eine andere Sache, die mir im deutschsprachigen universitären Umfeld permanent entgegengekommen ist, war die fehlende Kenntnis der deutschen Kultur. Ständig musste betont werden, dass man Filme nur noch original in englischer Sprache anschaut. Man würde so die Intention des Schauspielers viel besser erleben. Nach zwei oder mehreren alkoholischen Getränken wurde dann kleinlaut zugegeben, dass man natürlich immer die deutschen Untertitel angeschalten hat. Dann kamen auch Bemerkungen, dass es im Deutschen ja keine gute Literatur gebe und es ohnehin wegen der Internationalisierung viel besser sei, auch seine wissenschaftlichen Arbeiten in englischer Sprache zu veröffentlichen. Natürlich muss man dann weniger denken und kann viel leichter Texte aus dem Englischen in die eigene Arbeit hineinkopieren. Wenn man dann dezent darauf hinweist, dass Deutschland in der Welt als Land der Dichter und Denker bezeichnet wird und die wichtigsten philosophischen Arbeiten in deutscher Sprache veröffentlicht wurden, erhält man ein Naserümpfen. Auch Verweise auf Goethes Faust und andere literarische Höchstleistungen werden schnell kleingeredet. Diesen Personen fehlt es einfach an Substanz. Es geht ihnen nur um die eigene Profilierung. So viel Ignoranz und Arroganz wie in diesen akademischen Kreisen ist mir sonst nirgends entgegengekommen. Und die Ausnahmen sind sehr rar gestreut. Heutzutage ist es kaum noch möglich, sich in Diskussionen auf seinen gesunden Menschenverstand zu beziehen. Es zählt dann nicht, was man bisher geleistet hat und dies auch durch Ergebnisse belegen kann. Genauso wenig gelten Erfahrungen, die man während seiner Reisen gesammelt hat. Reisen, die man nicht in irgendwelchen Hotelburgen, eingeschlossen an der Bar, in permanentem Delirium zugebracht hat. Jegliche Aussagen zu allen möglichen Themen werden sofort mit den Worten abgetan, dass man ja kein Experte auf dem Gebiet, zu dem man sich äußert, wäre. Solche Aussagen sind einerseits rhetorische Totschlagargumente, die man sofort zurückweisen muss. Zum anderen belegt dies auch, dass sich das Gegenüber dem Denken verweigert und eigentlich keine Lust hat, sich in das angesprochene Thema hineinzubegeben. Dabei stellt sich mir die Frage, was solche vermeintlichen Experten überhaupt auszeichnet. Aus meiner Erfahrung sind dies oft Personen, die sich auf ein winziges Thema konzentrieren und oft wenig Weitblick haben. Ein totales Desinteresse an dem so oft zitierten Blick über den Tellerrand. Anscheinend ist sowas wie ein Universalgelehrter in unserer Zeit aus der Mode gekommen. Zumindest findet man diese Menschen nicht im akademischen Umfeld. Die ideale Vorstellung des Erkenntnisgewinns ist der Prozess von einer Idee hin zu einer These, die in einen Diskurs übergeht und durch Antithesen belegt oder widerlegt wird, was schlussendlich zu einer Synthese führt. Man kann diesen komplizierten Satz auch in verständlichen Worten ausdrücken. Denn es geht um nichts anderes als eine simple Erörterung, wie man sie zu meinen Zeiten in der 6. Klasse im Deutschunterricht als Aufsatz zu Papier bringen musste. Zu einem ausgewählten Thema erarbeitet man Argumente, die für eine Aussage sprechen und Argumente, die diese Aussage widerlegen. Eine klassische Pro- und Kontrasituation. In einer Diskussion vertreten die Gesprächsteilnehmer Positionen zu verschiedenen Argumenten und verteidigen diese, ohne ihr Gegenüber belehren zu wollen. Das Interessante ist, bei einem solchen Diskurs, dass man nicht während des Gespräches bereits seine Überzeugung ändert. Es beginnt ein interner mentaler Prozess, der entweder die eigene Position verstärkt oder zu einer Neuausrichtung der eigenen Überzeugung führen kann. Wir sehen in der vorangegangenen Überlegung auch eine weitere Eigenheit der modernen Wissenschaft: die Verklausulierung der eigentlichen Aussagen. Oder auf Deutsch: die Dinge werden absichtlich komplizierter ausgedrückt, als es wirklich notwendig ist. Eine Tatsache, die ich in solchen Fällen oft feststellen konnte, ist, dass die Person, die sich so kompliziert ausdrückt, meist keine Ordnung in den eigenen Gedanken hat. Das bedeutet wiederum, dass das Thema nicht wirklich vollständig durchdrungen wurde und ein wirkliches Verständnis bisher nicht vorhanden ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man ein Thema erst dann wirklich verstanden hat, wenn man dies auch einem Kind verständlich erklären kann. Die komplizierte Ausdrucksweise in der Wissenschaft hat aber auch noch andere Gründe. Die sogenannte Fachsprache ermöglicht es, nicht eingeweihte Menschen aus der Diskussion auszuschließen. Damit wird die Erkenntnis zum Herrschaftswissen gegenüber Außenstehenden. Diese Methode ist nicht neu und findet genügend Beispiele in der Geschichte. Man kann Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei als Repräsentanten herausgreifen. Beide Gelehrte wurden von der Kirche in Prozessen angeklagt, weil sie ihre Arbeiten nicht in lateinischer Sprache veröffentlicht haben, sondern in der des gewöhnlichen Volkes. Die Weigerung, Kopernikus seine Veröffentlichung zu widerrufen, brachten ihn schließlich auf den Scheiterhaufen, während sein Lehrer Galilei durch seinen Widerruf dem Scheiterhaufen entging. Heutzutage bedient man sich nicht mehr dieser rabiaten Mittel und konzentriert sich darauf, die Reichweite der Menschen einzuschränken, die das Herrschaftswissen der Elite einer breiten Öffentlichkeit nahebringen. Das erreicht man unter anderem durch die Zerstörung der Reputation. Der Delinquent ist dann eben kein Experte. Wenn man nun alle diese Punkte zusammennimmt, muss man sich die Frage stellen, welchen Stellenwert die sogenannte Wissenschaft in unserer Gesellschaft hat. Für mich, der eine Zeit Teil der akademischen Welt war, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich tatsächlich um eine neue Religion handelt. Es geht nicht um Erkenntnis, Lernen, Begreifen und Erforschen, sondern ausschließlich um Gehorsam. Wer sich fügt, darf mitspielen und kann sich mit hübschen Titeln dekorieren. Ganz gleich, ob er oder sie etwas zustande bringt. Ganz besonders in Österreich spielt der erworbene Titel, den man sich an den Namen heften kann, eine wichtige Rolle. So findet man auf Grabsteinen Inschriften wie Frau Hausbesitzerin. Auch Frau Doktor meint nicht zwangsläufig den erworbenen eigenen akademischen Titel, sondern bringt zum Ausdruck, dass der Ehemann Doktor ist. So war es für mich befremdlich, beim Arzt als Herr Diplom-Ingenieur aufgerufen zu werden. Anfangs hatte ich überhaupt nicht reagiert. Mir wurde dann lang und breit erklärt, dass man ja etwas geleistet habe und man dies durch die Nennung des Titels zeigen dürfe. Ich habe dazu allerdings eine andere Meinung. Nur weil man einen Abschluss vorweisen kann, bedeutet dies nicht, dass man sein Handwerk versteht. Das kann jeder Geselle bestätigen. Erst wenn man eine Weile in der Eigenverantwortung als Geselle gearbeitet hat, ist man eine Fachkraft. Genauso ist es in der akademischen Welt. Die Leute kommen von der Universität und wollen nun jeden, auf den sie treffen, erklären, wie die Welt funktioniert. Wenn sie dann mit der Realität konfrontiert werden und Leistung zeigen müssen, lernen sie schnell, dass viele wichtige Dinge, die man im Leben wirklich benötigt, nicht an der Universität gelehrt werden. Als Informatiker habe ich viele Leute kennengelernt, die ein Studium im Bereich der Informationstechnologie abgeschlossen haben und nicht einmal minimale Kenntnisse in der Programmierung haben. Ich maße mir an, diese Dinge so zu benennen, da ich sowohl eine Ausbildung im Handwerk mit einigen Jahren als Geselle vorzuweisen habe, als auch auf einen akademischen Titel eines Diplom-Ingenieurs mit vielen Jahren Berufserfahrung zurückblicken kann. Dazu zählen auch Projekte mit Auslandserfahrung. Schlussendlich brachten mich nach 3 Jahren Doktorat die dort gemachten Erfahrungen zu der Erkenntnis, dass die Welt der Wissenschaft und der Universität nicht die meine ist. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von elmer-dot.com, der Blog rund um IT und Technik. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr diese Folge für eure Familie, Freunde oder Bekannte in den sozialen Netzwerken teilt. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. Und hoffentlich bis bald!